Hättest du gern Jesus erlebt? Die Stelle sollte noch nicht kommen. Hättest du gerne Jesus Wunder gesehen? Hättest du gern gesehen, wie er geheilt hat? Wie er geredet hat? Hättest du das gerne gesehen? Erlebt? Hättest du vielleicht gerne mal Mäuschen gespielt? Dabei gewesen, wo Jesus mit seinen Jüngern geredet hat? Wie er mit anderen vielleicht auch geredet hat? Wie er vielleicht auch mal vehement aufgetreten ist und dem einen oder anderen auch klare Worte gesagt hat. Hättest du das gerne mal erlebt? Die Jünger haben das erlebt. Die waren 3 Jahre lang mit ihm zusammen. Und haben sie das geschätzt? Sie wollten ihn nicht gehen lassen. Und Jesus hat sie vorbereitet, er hat viel Zeit investiert, um sie vorzubereiten auf diesen schweren Schritt, auf seinen Abschied. Und wie Jesus die Worte gesagt hat an sie, und jetzt kommt das: Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, oder wie wir bei dir gehört haben, einen Helfer, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Mit Jesus waren die Jünger Schüler. Sie waren Lernende. Sie waren in Vorbereitung auf ihre Mission. Und jetzt war die Zeit gekommen, dass sie dieses Vorbereitungsstadium hinter sich lassen sollten. Kennt ihr Studenten, die ewig studieren? Ich kannte auch mal einen, wir waren noch recht jung und wir haben ausgetauscht, wie lange studierst du oder wo bist du an der Uni? Und ja, der eine war 6 und der andere war 8 Semester und einer sagte dann, ich bin jetzt im 17. Semester. Das ist schon recht ungewöhnlich, wenn dann das Geld ausgeht oder wenn du vielleicht BAföG bekommst, dann geht es nicht so lang. Es gibt eine Regelstudienzeit. Es ist komisch, wenn jemand sagt, also ich studiere einfach immer weiter. Und damit meine ich nicht unser Studium der Schrift oder ein Studium, was wir ein Leben lang tun, aber einfach die Lehre, in der wir sind. Ob es ein Beruf ist oder ein Studium, wir lernen das, um uns auf unser Leben vorzubereiten. Und es mutet komisch an, wenn das einfach ein Leben lang geht. Dann bist du ein ewiger Geselle und du wirst niemals fertig. Wir wollen fertig werden und wir wollen endlich das Gelernte auch anwenden. Und Jesus sagte seinen Jüngern genau das. Ihr wart 3 Jahre Lehre, das ist eine gängige Zeit, auch heute. Ihr wart in der Lehrzeit und jetzt kommt die Zeit, wo ihr auf eigenen Beinen stehen sollt. Wo ihr das Gelernte einfach auch anwenden sollt. Und interessant, in der Stelle, die erst gelesen wurde, ist da ein was aufgefallen. Und ich habe hier nur den Vers 7 herausgegriffen. Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Helfer, der Tröster, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Wie wird das für die Jünger geklungen haben? Es ist gut, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Nein, sie wollten ihn ja festhalten. Nein, wir wollen nicht, dass du gehst. Wir wollen, dass du unser Meister bleibst. Und dann, wir wollen ewig deine Lernenden sein. Nein, so war das nicht gedacht. Es ist besser, dass ich weggehe. Das muss für sie schlimm geklungen haben, denn sie waren vielleicht noch nicht bereit dazu, sie wollten das nicht. Sie wollten ewig Azubis bleiben. Sie wollten nicht erwachsen werden. Und vielleicht noch sogar weiter, sie wollten nicht Verantwortung übernehmen. Aber dazu war Jesus hier, sie eben darauf vorzubereiten. Ich will euch einen Helfer, einen Tröster, einen Beistand schicken, der euch begleiten wird in eurem Erwachsenenstadium. Nun, wenn wir nachdenken über diesen Tröster, über diesen Geist, der Heilige Geist, welche Gefühle kommen euch da? Unsicherheit, Unbehagen? Was will er denn, dieser Geist? Was tut er? Und wenn ich euch sage, woher das Wort kommt, dann bestätigt das auch diese Gedanken. Denn ich habe nachgeschaut, das Wort Geist kommt aus dem Westgermanischen und bedeutet erregt, aufgebracht und schaudern. Und daraus haben sich dann die Wörter Geist, Seele, Gemüt und auch Gespenst entwickelt. In der Zeit der Christianisierung, wo dann die lateinischen und griechischen Wörter Spiritus und Pneuma auf die germanischen Sprachen getroffen haben, hat sich dann dieser Begriff noch auf Heiligen Geist und auf vieles Religiöse ausgedehnt. Geistlich wirken, handeln, die Geistlichen im Gegensatz zu den Laien. Ein ganz breites Wortfeld hat sich hier auch daher entwickelt. Nun, Jesus war sichtbar, hörbar und fühlbar. Und wenn Johannes in seinem Brief schreibt, alles, was wir von Jesus gesehen, gehört und sogar gefühlt und angefasst, betastet haben, das wollen wir euch jetzt verkündigen, das wollen wir bezeugen. Wir sind Zeugen dafür, für all das, was unsere Sinne von Jesus wahrgenommen haben. Aber der Heilige Geist, was nehmen wir von ihm wahr? Die Apostel haben das Wirken des Geistes erlebt. Sie wurden ausgestattet für ihren Dienst und für ihre Mission. Und ein ganz zentraler Vers, den ich euch vorlesen möchte, aus Apostelgeschichte 1, wo wiederum die Frage auftaucht unter den Jüngern, ja, wirst du das Reich jetzt aufbauen? Wann ist denn die Zeit des Reiches Gottes unter uns? Und Jesus beantwortet diese Frage interessant. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Merkt ihr, der Geist spielt eine ganz wichtige Rolle in der Frage um das Reich Gottes oder das Reich Jesu und mit deren Aufbau wird der Heilige Geist eine ganz wichtige Rolle spielen. Die Apostel wurden ausgestattet mit diesem Geist, mit dieser Kraft des Geistes und sollten mithelfen, dass dieses Reich Realität wird, umgesetzt wird. Und wir haben auch schon einige Kennzeichen gesehen, die den Geist beschreibt oder charakterisiert. Das eine, was wir hier sehen, ist, ihr werdet Kraft bekommen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist also eine Kraft, die mich imstande setzt, zu wirken, das Reich mit aufzubauen für die Apostel. Wir haben schon gehört in Johannes 16, dass der Geist ihnen Einsicht gibt in die gesamte Wahrheit. In der Vorbereitungszeit, diese 3 Jahre waren eigentlich nicht genug. Und manchmal haben wir vielleicht auch das Gefühl, die Zeit meines Studiums reicht nicht aus, um all das zu lernen. Und das ist auch richtig. Du wirst vielleicht gerade mal theoretisch vorbereitet, den ersten Schritt zu gehen. Aber wo hast du, der du vielleicht studiert hast oder eine Lehre belegt hast, wo hast du dein Wissen her? Aus dem Studium? Ich glaube, die Lehrer unter uns könnten sagen, nein, wir haben ein paar theoretische Kenntnisse erworben, aber was ich jetzt brauche, das habe ich durch Erfahrung gelernt. Das habe ich durch die vielen Stunden des Lehrens gelernt, nicht an der Uni oder wenig davon. Und die Apostel waren auch noch nicht so weit, überhaupt die ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Sie waren so festgefahren in ihren Gedanken über das alte Reich, dass diese neuen Gedanken noch so fremd waren. Und der Geist würde ihnen helfen, diese Wahrheit zu erkennen und zu verstehen. Auch haben wir in der Stelle schon gehört, dass sie an die Worte Jesu erinnert wurden. Warum sagen wir manche Dinge immer wieder, immer wieder? Warum könnt ihr euch das nicht merken? Nun, ich kann mir das auch nicht merken und ich brauche die Erinnerung auch, oder? Jemand sagte gestern, es ist gut, wenn wir die Dinge wiederholen, dass wir am Anfang der Stunde auch wiederholen. Warum? Reicht nicht einmal? Nein, also für mich nicht. Und wenn ich bestimmte Themen für mich im Unterricht immer wiederhole, dann kann ich das in gewissen Intervallen machen, ohne Gefahr zu laufen, dass ich sage, das haben wir schon gemacht, das wissen wir schon. Sie können sich nicht mal erinnern, dass wir das schon gemacht haben. Sie brauchen diese Wiederholung, diese Erinnerung. Und wir genauso. Warum vergessen wir das einfach? Aber das stärkt uns auch, wenn wir daran erinnert werden und auch das bestätigt wird. Und die Apostel konnten sich später an alles erinnern, was Jesus ihnen gesagt hat und konnten das vor der Welt verkündigen, bezeugen. Ein wichtiges Wort hier oben ist, ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet meine Worte bezeugen. Es geht um das Wort Jesu. Auch habt ihr gehört in der Schriftlesung, dass der Geist nicht seine eigenen Worte verkündigt, sondern die Worte Jesu. Das ist ein wichtiger Aspekt. Es sind keine neuen Worte, die der Geist bringt, es sind keine anderen oder eigenen, sondern die zwei harmonisieren. So wie mit dem Vater, Jesus mit dem Vater, so der Geist mit Jesus. Die Worte vom Geist sind die Worte Jesu. Er ist der Helfer, die Worte Jesu wieder ins Gedächtnis zu bringen und zu verkündigen. Und schließlich haben wir auch gehört, was das Ziel des Ganzen ist. Wenn der Geist die Worte eingibt, dann ist das Ziel, dass Jesus verherrlicht wird. Er sagt nicht, dass der Geist verherrlicht wird, sondern dass Jesus die Ehre bekommt und damit auch Gott. Das ist nicht allumfassend, das würde den Rahmen sprengen. Aber das sind meiner Meinung nach die Hauptgedanken, die wichtigsten, die beschreiben, wozu der Geist gekommen ist für die Apostel. Und wie ist das geschehen? In der ersten Phase, wir können diesen Vers in Apostelgeschichte 1 in drei Phasen unterteilen. Und wie er gesagt hat, in der ersten Phase werdet ihr in Jerusalem wirken und ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Ist das geschehen? Können wir das sehen? Natürlich. Wenn wir Petrus anschauen, wie er gerade noch recht ängstlich aufgetreten ist, sogar den Herrn verleugnet hat, tritt jetzt als jemand auf, geführt von dem Heiligen Geist und ausgestattet mit der Gabe des Geistes und verkündigt der Welt, oder zumindest der in Jerusalem, die Worte Gottes, die Botschaft. Er tritt in einer Art und Weise auf, was vorher fast nie möglich gewesen wäre. Jetzt hat er die Einsicht durch den Geist, er hat die Kraft vom Geist und er verkündigt dieses Wort. Kurz darauf, Apostelgeschichte 3, sitzt ein Gelähmter, ein Kranker vor dem Tempel, den Petrus heilt. Und das ist ein Wunder, was durch den Geist geschehen ist. Und die Menschen laufen zusammen, weil sie das erkennen und wahrnehmen, was ist hier geschehen. Und was sagt Petrus? Ich das finde ja. Er sagt, was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser Mann gehen kann? Was schaut ihr auf uns, als hätten wir das bewirkt? Er weiß das von sich, das war das Wirken des Geistes. Aber jetzt waren sie alle zusammen. Und was hat Petrus jetzt getan? Er hat das Wort verkündet, die Botschaft. Alle waren bereit, das Wort zu hören. Die Botschaft Gottes zu hören. Etwas später, da tritt dann die Phase 2 in Kraft, nämlich in ganz Judäa und Samarien, Apostelgeschichte 8, als das Wort nach Samarien gebracht wird. Und wieder bei jedem Neuanfang eines Zeitabschnittes oder dieser Phase geschehen Dinge, da wirkt der Geist. Und der Geist wird auch hier gegeben, um etwas zu bewirken, nämlich was? Die Verkündigung des Wortes die Verherrlichung Jesu. Denn was hatten die Menschen in Samarien? Die hatten kein Evangelium, die hatten keine anderen Briefe, die hatten die Schriften nicht. Die brauchten Hilfe durch den Geist, dass das Wort verkündigt wurde. Und dadurch sollten sie zur Erkenntnis Jesu kommen und das Ziel davon, sie sollten Gott und seinen Sohn Jesus verherrlichen. In der dritten Phase, wir können das im Kapitel 13 lesen von Apostelgeschichte, da heißt es, der Heilige Geist spricht. Also Sie haben es wahrscheinlich gehört. Sondert mir Barnabas und Paulus aus, damals Saulus, für das Werk, für das ich sie berufen habe. Und jetzt ziehen sie los und sie bringen das Evangelium bis ans Ende der Erde. Die Erde, die Welt, das war damals ihr römisches Reich. Ne? Aber natürlich sollte es ultimativ dann bis an wirklich das Ende der Erde gelangen auch. Und hier, wie hat der Heilige Geist gewirkt in den neu gegründeten Gemeinden? Auch hier liest man von einer Ausgießung hier und da. Da geschehen Wunder und Dinge. Und was ist das Ziel wiederum? Dass Menschen zusammenkommen, dass sie die Botschaft hören. Und der Geist wirkt so unterschiedlich. Eine haben eine Eingebung und sie wirken prophetisch. Sie mussten das Wort hören, sie hatten wiederum kein Evangelium. Das wird zum Beispiel von der Gemeinde in Korinth oder auch in der Gemeinde in Ephesus beschrieben, dass hier Menschen waren, die in prophetischer Weise die Gemeinde ermahnt haben, die Gemeinde belehrt haben. Sie haben nur so das Wort Gottes gehört, wenn nicht durch Paulus. Das hat gedient und geholfen, dass die Gemeinde das Wort gehört hat, dass sie zusammengewachsen sind, dass sie Jesus erkennen und eben verherrlichen konnten. Immer sehen wir wiederum das gleiche Ziel, den gleichen Zweck, manchmal auf unterschiedliche Art und Weise. Der Geist weiß ganz genau, was eine Gemeinde braucht, woran es ihnen fehlt. Und wenn wir von der Gemeinde in Korinth hören, dass sie bestimmte Gaben hatten, die sie gebraucht haben, dann waren es in einer anderen Gemeinde andere Gaben. Aber immer, dass sie zur Quelle des Wortes gelangten und das hören konnten. Wir dürfen nicht erwarten, dass der Heilige Geist in jeder Gemeinde damals gleich gewirkt hat. Er kannte die Gemeinden genau und er hat das Gleiche bewirkt. Auch dürfen wir das Wirken des Geistes nicht auf Wunder beschränken. Das ist abhängig vom jeweiligen geistlichen Bedürfnis einer jeden Gemeinde. Und wie ihr schon letzte Woche gehört habt, er teilt jedem zu, wie er will. Das heißt, er kennt die Gemeinden und bei ihm laufen die Fäden zusammen. Er kennt die Gemeinden und weiß, was sie am meisten brauchen. Man stellt sich die Frage, wirkt der Geist genauso heute? Wirkt er unter uns, in dir und in mir? Und ich möchte ein paar Verse mit euch lesen, wo wir sehen können, wie das Wirken des Heiligen Geistes ist. Im 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7 zum Beispiel, lesen wir, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Nicht den Geist der Furcht. Der Geist bewirkt, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Wovor denn? Ja, gehöre ich zur Familie Gottes? Oder wie wirkt er? Wirkt er überhaupt? Ne, diese Unsicherheit oder Ungewissheit. Der Geist gibt uns eine Gewissheit. Wir sind Gottes Kinder. Wir gehören zu seiner Familie. Er hat uns in Jesus berufen. Und wir dürfen sein, also zu ihm gehören. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung, lesen wir im Epheserbrief. Ein Unterpfand, wie es bei Luther heißt. Dass wir wissen, ich bin sein Kind und diese Anzahlung für die Ewigkeit, die er uns versprochen hat. ein Geist der Kraft wiederum, auch heute, er gibt uns die Kraft, neben den Gaben, die er uns schenkt, diese auch auszuüben und diese umzusetzen. Er ist ein Geist der Liebe, der uns Gottes Liebe erkennen lässt und auch widerspiegeln lässt. Und er ist ein Geist der Besonnenheit. Besonnenheit, richtige Entscheidungen zu treffen, die dem Leib dienen, damit dieser wachsen und sich aufbauen kann in Liebe. Und das schließlich zur Einheit der Gemeinde führt. Was tut der Geist noch? Im Epheser Kapitel 3 lesen wir die Worte, ich habe die ein bisschen zusammengekürzt, weil das ein bisschen länger ist. Also, dass ihr stark werdet durch deinen Geist, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr, er sagt dann, die Tiefe, die Höhe, die Breite und Länge seiner Liebe erkennen. Die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Seht ihr, was diese Gottesfülle ist? Dass wir seine Liebe erkennen. Und wenn wir die Liebe Jesu erkennen, was hat das für eine Reaktion auf dich? Dankbarkeit. Wir wollen das widerspiegeln. Wir wollen darin leben und wandeln. Wir wollen ein Leib der Liebe sein, nicht wahr? Und ich bringe den Vers, den wir auch am Dienstag in unserer Stunde schon besprochen haben, im Epheser 5, wo das so schön gesagt wird, und im Deutschen ist das leider nicht so gut erkennbar, weil hier fünf Verben als Partizipien benutzt werden, die alle erklären, was es bedeutet, wenn wir mit dem Geist erfüllt werden. Ne, lasst euch oder werdet mit dem Geist erfüllt, indem ihr was tut, einander belehrt. Es hat mit Belehrung zu tun. Der Geist wirkt, dass wir einander belehren. Das geschieht nicht nur durch das Wort. Ne, wir können auch durch Singen belehren. Aber eine Ermahnung oder eine Ermutigung durch das Wort. Dem Herrn singen, und hier gibt es zwei Wörter für singen, auch das bewirkt der Geist. Wenn du aufgrund einer Lehre oder einer Ermutigung oder einfach aufgrund eines Gedanken ein Lied im Kopf hast, was einfach raus will, was du singen möchtest, das ist der Geist, der da wirkt. Weil durch die Lieder loben wir Gott und danken ihm. Und das ist auch das nächste Wort. Wir danken. Dankbarkeit ist immer die Folge von der Liebe, die ich erkenne, die Gott uns geschenkt hat. Und hier endet es noch nicht, auch wenn bei mir ein neuer Abschnitt ist. Aber es geht weiter noch. Ordnet einander unter. Auch Unterordnung ist etwas, was der Geist bewirkt. Und schließlich ist der Geist auch dazu da, um uns auf die Ewigkeit vorzubereiten. Es geschieht eine Reinigung und dieser Reinigungsprozess geht ein Leben lang. Der Geist will uns vorbereiten auf die Ewigkeit mit Gott. Wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir zu ihm gerufen werden, dann wirkt der Geist bis dahin, dass wir heilig, untadelig und makellos vor ihm stehen. Wir sollten uns bewusst machen, zuerst, der Heilige Geist ist in dir und in mir. Der Heilige Geist ist in uns. Und er will uns unterstützen. Das heißt, wir sollten keine Furcht haben vor vielleicht Konsequenzen oder Auswirkungen oder dass er vielleicht Dinge tun will, die mir nicht gefallen oder die mir unbequem sind. Oder er will uns unterstützen. Er ist unser Helfer. Mir gefällt das Wort in deiner Übersetzung sehr gut. Tröster, das klingt auch gut. Wir brauchen Trost. Aber jemand, der hilft, der unterstützt, das brauchen wir doch in jeder Lebenssituation. Und der Geist ist jemand in uns, der uns helfen will. Aber leider, das klingt sehr schön, aber es gibt Widerstand, oder? weil wir auch einen Geist haben oder das Fleisch, wie das Paulus im Galaterbrief umschreibt, der begehrt auf. Es gibt einen Kampf. Und ich muss da leider sagen, der Kampf, der währt ein Leben lang. Den können wir nicht ausschalten. Also bedeutet das, dass wir vielleicht lernen müssen, Kämpfer zu werden. Wir müssen kämpfen. Und wie der Kampf beschrieben wird im Galater 5, ist der Geist, unser Geist, begehrt gegen den Heiligen Geist auf. Und er tut nicht, was er will, und wir tun, was wir wollen, und wir lassen den Geist nicht ran. Und das werden wir vielleicht nächste Woche noch mehr hören, wie das geschieht. Aber dieser Kampf, der geht immer weiter. Das Wirken des Geistes sollten wir auch nicht aufschieben lassen. Wir sollten auch nicht sagen, ich lasse ihn später wirken, jetzt nicht, das ist mir jetzt noch zu früh. Ich will erst mein Ding machen. Im Hebräerbrief lesen wir nämlich, der Heilige Geist spricht, heute, wenn du seine Stimme hörst, sollst du nicht warten oder das aufschieben oder erstmal gar nichts tun, sondern du sollst ihn wirken lassen, heute schon. Der Heilige Geist und ich sind ein Team. Wir sollten ihn zur Entfaltung bringen. Wir sollten einander unterstützen. Und ich habe überlegt, was für ein Bild gut wäre. Nun, kein Bild ist perfekt, aber es gibt einige Radler unter uns. Ist schon mal jemand Tandem gefahren? Ja. Kennt ihr das? Wisst ihr, welche Schwierigkeiten dabei bestehen? Bei mir ist es eine ganze Weile her, in meiner späteren Jugendzeit. Ihr wisst, dass das lange her ist. Wir waren ein Viererteam und wir haben zwei Tandems ausgeliehen und sind den ganzen Tag durch die Gegend gefahren. Und ich dachte, das ist doch kein Problem, zwei aufsteigen, losfahren. Es hat uns einen halben Tag gebraucht, bis wir wirklich harmonisiert haben, bis wir wirklich im Rhythmus waren. Am Anfang, das war schlimm. Also wir haben ausprobiert, wer sollte vorne sitzen, wer hinten. Das sind nicht wir, also das ist, so sportlich waren wir nicht. Aber der Hintere hat ja auch einen Lenker und kann aber nicht viel steuern, möchte aber auch die Richtung vorgeben und behindert den Vordermann dadurch. Also die gleiche Richtung einschlagen und du kannst dich nicht immer absprechen. Man muss das zwar tun, aber ein gutes Tandem-Team spricht sich in dieser Richtung nicht ab, sondern sie wissen es einfach. Sie fühlen das voneinander. Sie können die gleiche Richtung gehen. Das nächste ist, die Pedalen müssen genau gleich stehen. Wir hatten dann irgendwann ein Problem, dass die sich verstellt haben. Und dass der eine nach vorne war und der andere nach hinten. Also die Stellung der Pedalen, das ging überhaupt nicht. Weil du musst den Schwung gleichmäßig holen. Ansonsten geht das nicht. Wir mussten das wieder einstellen, dass das genau gleich gestellt ist. Und irgendwann ging es dann mal. Wir haben die Schwierigkeiten überwunden. Es ist ja auch möglich, dass der eine bremst, während der andere Gas gibt. Das wäre interessant. Das ist vielleicht interessant, wenn der trainieren will, seine Beinmuskulatur, aber nicht wirklich, um voranzukommen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man schlecht koordiniert, wie man sich ausbremst, in verschiedene Richtungen geht. Man muss zusammenwirken, das muss man im Gefühl haben, das muss man lernen und Erfahrung bekommen. Und das ist so mit dem Heiligen Geist. Wir sind ein Team. Die Frage stellt sich, wer sollte vorne sitzen? Ich oder der Geist? Sollte er die Richtung vorgeben? Er möchte mir die Richtung vorgeben durch das Wort Jesu, was er mir zeigt. Also vielleicht wäre es gut, ihn führen zu lassen. Und ihm vielleicht auch vertrauen, die Führung anzuvertrauen. Denn er weiß genau, was du und du und du und was ich brauche. Und er gibt dir das und er gibt dir die Kraft dazu. Wenn wir uns mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen, dann führt das zu einer Begeisterung. Wir sind begeistert, ja, mit dem Geist. Denn er will mich zu Gottes Wort führen. Er will mir die Größe Gottes zeigen. Er will mir Mut und Kraft geben, Ungerechtigkeit, die besteht in der Gemeinde oder außerhalb, zu überwinden. Er will mich auch unterstützen, Jesus nachzufolgen. Der Geist stattet jeden von uns aus mit dem, was nicht du brauchst, was die Gemeinde braucht.